Vis-à-vis.
Deutschland und Ukraine haben eine schwierige gemeinsame Geschichte, nicht nur wegen des Zweiten Weltkriegs, auch schon davor. Und in Deutschland hat sich das Interesse an der Ukraine immer sehr in Grenzen gehalten. Wie nehmen Sie, Herr Schadan, die Reaktion der Deutschen auf diesen Krieg, der gegen die Ukraine geführt wird, aktuell wahr?
Wissen Sie, ich würde nicht sagen, dass das Thema so schwierig ist. Natürlich nehmen wir Ukrainer, die deutsche Gesellschaft, als Bündnispartner wahr. Es stimmt zwar, dass Deutschland sehr vielseitig ist. Es gibt viele Strömungen und Haltungen. Aber wir sind hier schon etliche Tage auf Tournee und ich stelle fest, dass wir wirklich sehr viel Unterstützung vom deutschen Publikum erfahren.
Wird diese Unterstützung vor allem durch die ukrainische Community, durch ukrainische Flüchtlinge hier in Deutschland oder von der deutschen Zivilgesellschaft getragen?
Ich spreche hier von den Deutschen und ich möchte das auch nicht idealisieren. Ich verstehe, dass die Einstellung und die Ansichten sich unterscheiden. Und ich weiß, dass Russland eine sehr starke Lobby, sowohl in der Kultur als auch der Politik hat, die Russland unterstützt. Ich sehe das so, dass die deutsche Gesellschaft durchaus so erwachsen und verantwortungsbewusst ist, um zu erkennen, wer in diesem Krieg der Aggressor ist und wer seine Freiheit verteidigt.
Dennoch haben wir in Deutschland nach wie vor heftige Diskussionen über den Waffenexport in die Ukraine. Ein Argument, das immer wieder vorgetragen wird, ist, dass wir es doch angesichts unserer Geschichte nicht zulassen könnten, dass deutsche Panzer gegen Russen kämpfen. Wie stehen Sie zu so einem Argument?
Die militärische Hilfe oder die Hilfe in diesem Krieg beschränkt sich ja nicht auf die Lieferung von Panzern. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass Luftabwehrsysteme an die Ukraine geliefert werden. Kurz vor dem Gespräch hier ist der Luftalarm in der Ukraine zu Ende gegangen. Es hat einen weiteren schweren Angriff von russischer Seite mit Raketen auf die Ukraine gegeben. Die Angriffe werden gegen die Städte und vor allem die Energieversorgung geflogen. Man kann sich natürlich gut vorstellen, dass die Hauptopfer dieser Angriffe Zivilisten sind. Man kann das natürlich machen, dass man keine Hilfe leistet. Aber man sollte sich eben vor Augen führen, wenn diese Luftabwehrsysteme nicht geliefert werden, opfert man sehenden Auges Zivilisten und liefert sie dem Tod aus. Wenn ich mich richtig erinnere, jährte sich erst vor kurzem die Unterzeichnung des Budapester Memorandums. Das ist genau das Abkommen, in dem die Länder in Westeuropa der Ukraine die Garantie gegeben haben, die Ukraine zu verteidigen, wenn die Ukraine ihre Atomwaffen abgibt. Deswegen ist es nicht ganz korrekt, wenn man heute behauptet, dass die Ukraine Dinge verlangt, die nicht in Ordnung sind.
Inzwischen sind Sie wahrscheinlich der am meisten übersetzte ukrainische Schriftsteller ins Deutsche. Ihr aktuelles Buch Himmel über Kharkiv ist inzwischen in einer erweiterten Auflage erschienen. An der Deutschen Oper in Berlin wurde in diesem Jahr ein Oratorium aufgeführt, für das Sie den Text geschrieben haben und das wirklich sehr ergreifend war, wer es erleben konnte. In Landshut wird ein Stück aufgeführt, das ukrainische Theaterschaffende tatsächlich selbst inszenieren. Überall sind Sie präsent. Wie machen Sie das? Auf der einen Seite in Kharkiv als Aktivist zu helfen, gleichzeitig zu schreiben und noch dazu in Deutschland und Europa omnipräsent zu sein.
Ganz so ist es nicht und ich schaffe leider nicht alles. Es finden einige Sachen statt, an denen ich nicht beteiligt sein kann. Man muss auch bedenken, dass heutzutage jede Reise ein Abenteuer bedeutet. Wir brauchen immer erst eine Genehmigung, ehe wir ausreisen können und wir können auch nur mit dem Bus unterwegs sein. Das ist emotional nicht einfach, denn eigentlich ist unser Platz in der Ukraine, dort wo wir leben, herkommen und unser Zuhause ist. Ich bin einerseits sehr froh und dankbar, freue mich über die Deutschen und Ukrainer, die zu unseren Konzerten kommen. Aber wenn es heimgeht, freue ich mich noch mehr.
Fährt da auch die Angst mit? Wenn Sie jetzt mit dem Bus zurück nach Kharkiv fahren, durch die gesamte Ukraine, haben Sie da nicht auch Angst, vielleicht selbst Opfer eines russischen Angriffs zu werden?
Nein, ich freue mich sehr zurückzukehren. Ich mag Kharkiv sehr gerne und liebe den Ort, in dem ich lebe. Außerdem gibt es dort für uns sehr viel zu tun.
Sherry Jardin ist heute unser Gast im Vis-à-vis. Mein Name ist Andreas Oppermann. Herr Jardin, Sie haben in Mesopotamien, einem Buch von Ihnen, die Vielfalt in Kharkiv beschrieben. Eine Vielfalt, die es ja auch früher schon gab, mit einer türkischen, einer armenischen, einer starken italienischen, griechischen und natürlich auch jüdischen Minderheit. Haben Sie Sorge, dass dieser Krieg und die Besinnung auf das Ukrainische diese Vielfalt auch beeinträchtigen könnte?
Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage, denn die Vielfalt, von der Sie sprechen, war in erster Linie dadurch hervorgerufen, dass in Kharkiv sehr viele Ausländer gelebt und viele Sprachen gesprochen haben. Viele von ihnen mussten die Stadt schon in den ersten Kriegstagen verlassen. Ich hoffe sehr, dass sie nach dem Ende des Krieges zurückkehren. Kharkiv ist immer eine Stadt mit einem ukrainischen Hintergrund gewesen, aber auch immer eine Stadt der Vielfalt und sehr offen. Diese Vielstimmigkeit hat dieser Stadt immer gut zu Gesicht gestanden. Jetzt gehen wir auf Weihnachten und das neue Jahr zu. In Kharkiv gibt es eine Tradition, dass auf dem zentralen Platz ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt wird. Daran sind immer viele Studenten, die aus dem Ausland kommen, beteiligt. Wenn man während des Ereignisses auf den Platz kam, befand man sich auf einmal inmitten vieler Türken, Chinesen, Inder oder Studenten aus afrikanischen Ländern wieder. Nach 12 Uhr in der Nacht kamen dann auch die Ukrainer dazu. Das war dann eine schöne gemeinsame Feier. In diesem Jahr wird uns beides fehlen. Wir werden keinen Weihnachtsbaum haben und die Studenten werden auch nicht da sein.
In einigen Tagen geben Sie in Kharkiv gemeinsam mit Juri Gurschi ein Konzert. Juri Gurschi ist der Konterpart von Wladimir Kamina bei der Russendisco in Berlin. Gurschi schrieb in seinem Tagebuch, das aktuell in einer Berliner Tageszeitung regelmäßig erschien, dass er sich eigentlich nur noch ukrainisch unterhält, das Russische immer weiter zurückdrängt. Kennen Sie dieses Phänomen aus Ihrer persönlichen Umgebung auch?
Ich spreche schon mein ganzes Leben lang ukrainisch. Ich habe kein Russisch abgelegt. Ich bin ein ukrainischsprachiger Ukrainer. Mein verstorbener Vater und meine Mutter haben ukrainisch gesprochen. Das ist ein sehr wichtiger und auch schmerzhafter persönlicher Prozess und auch eine schmerzhafte Erfahrung. Es gibt tatsächlich viele Kharkiver, die vom Russischen ins Ukrainische wechseln. Das hängt einfach damit zusammen, dass die ukrainische Sprache ein gewisser Marker für die Einstellung, für die Lebenseinstellung, aber auch für die Identität ist. Man muss das noch einmal sehr deutlich machen, weil in Westeuropa viele Menschen der russischen Propaganda erlegen sind. Es gibt diesen Begriff russischsprachiger Ukrainer und das ist eigentlich nicht korrekt, denn die Ukrainer, die im Osten der Ukraine leben, sind zweisprachig. Sie sprechen Ukrainisch und auch Russisch. Deswegen fällt es ihnen auch nicht schwer, ins Ukrainische zu wechseln. Das ist kein Wechsel einer Identität oder der Übergang in eine Fremde, sondern einfach das Sichtbarmachen einer ukrainischen Identität, die es schon immer gegeben hat. Und Juri Hurji spricht hervorragend ukrainisch.
Und vor was haben Sie am meisten Angst in diesem ersten Kriegswinter, Herr Jardin?
Die meiste Angst habe ich um die Zivilbevölkerung, Frauen, Kinder, alte Menschen, die eben sehr in dem eingeschränkt sind, was sie noch machen können und auch leiden. Die sind die Opfer dieses Winters und dieses Krieges.
Vielen Dank für das Gespräch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.